Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Isabel Lehn ist Jahrgang 1979, promovierte Literaturwissenschaftlerin. Vor 2 Jahren hat sie ihren ersten Roman veröffentlicht. Etliche Preise und Stipendien hat sie schon für ihre literarische Arbeit gewonnen. Und übermorgen kommt der zweite Roman in den Handel. Frühlingserwachen heißt er, mit pubertierender Sexualität à la Frank Wedekind hat die Geschichte aber kaum zu tun, umso mehr dafür mit der Autorin Isabel Lehn selbst. So sieht es zumindest aus auf den ersten Blick. Willkommen in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Frau Lehn.
Ja, guten Morgen, hallo.
In Ihrem ersten Roman, da erzählen Sie eine Geschichte über ein bayerisches Trainingscamp für Soldaten, die nach Afghanistan müssen. Darüber mit Ihnen zu sprechen war überhaupt kein Problem, Frau Lehn. Jetzt in diesem Frühlingserwachen ist Ihre Heldin eine frustrierte Mitdreißigerin, Schriftstellerin in Spee, permanent auf Tabletten, mit recht unklaren Kinderwünschen. Wenn sie sich betrinkt, das macht sie auch zwischendurch, wirft sie sich dem nächstbesten Mann an den Hals und dann heißt sie auch noch Isabel Lehn. Na, Prost, Mahlzeit, habe ich beim Lesen gedacht. Haben Sie sich während des Schreibens sich auch zwischendurch gefragt, was wird das denn hier?
Ja, schon immer mal wieder. Also in erster Linie hat es großen Spaß gemacht, das zu schreiben und einfach mal auszuagieren, was man sich im wirklichen Leben oder zumindest an der Oberfläche des wirklichen Lebens erstmal so nicht erlaubt. Und klar, jetzt bin ich erstmal gespannt, in 2 Tagen kommt der Roman, wie darauf reagiert wird. Und natürlich ist es auch die Frage, inwiefern das jetzt alles mit mir gleichgesetzt wird. Muss man sich da schützen oder erzählt man einfach...
Ja. Naja, gut, über diese Frage, die werden die Leser, glaube ich, beantworten. Viel Spaß auf der nächsten Lesereise. Ich meine, Sie forschen als Wissenschaftlerin über literarische Schreibprozesse. Das heißt, Sie sind natürlich mit allen Wassern gewaschen, was das Thema so Fiktion, Fiktionalisierung angeht. Was ist wahr, was ist erfunden? Die alte schöne Frage. Darum geht es nämlich auch ständig in dieser Erzählung. Ist das Buch also so eine Art, ja, ästhetische Versuchsanordnung, ein Experiment?
Also was es ganz sicher nicht ist, ist ein Memoir, dass ich sage, so war alles und jetzt berichte ich mal davon und lege Zeugnis und Bekenntnis ab. Versuchsanordnung, also am Anfang stand eine gewisse Wut, glaube ich, und die ist dann schon autobiografisch. Also die Wut, bestimmte Dinge nicht erzählen, nicht schreiben zu können, an Grenzen zu stoßen, das Sagbaren. Also ja, ein Begriff, der mir einfällt für sowas, ist der verächtliche Begriff Menstruationsprosa, sobald es um den weiblichen Körper geht in der Literatur oder so. Also sowas ist mir dann begegnet. Oder dass man eben auf bestimmte Anteile seiner Persönlichkeit festgelegt wird. Bei mir war das jetzt zum Beispiel mit dem ersten Buch dann, dass das immer alles sehr auf das Intellektuelle, Verstandesmäßige konzentriert wurde. Und irgendwie hat man ja viele Anteile und die wollte ich jetzt einfach mal ausagieren und auserzählen. Und da war zumindest in einem fiktionalen Rahmen oder in einem autofiktionalen Rahmen so erzählen, dass der Leser nachher denken könnte, na, vielleicht ist es doch autobiografisch. Und gerade wenn die Frage kommt, ist das eigentlich ein Kompliment. Und ich will es auch überhaupt nicht auflösen, inwiefern da jetzt, ja, also wie viel Prozent davon autobiografisch sind oder nicht. Aber allein der Reiz ist ja, dass es eben nicht klar ist.
Es geht los mit einer Lama-Wanderung in den Dolomiten. Great joke am Anfang. Gibt es sowas tatsächlich mit Viechern über die Berge kraxeln? Das ja. Haben Sie gemacht, glaube ich, oder?
Das habe ich gemacht, genau. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Der Prolog ist tatsächlich auch das, was im Schreiben als letztes passiert ist. Und so ist auch tatsächlich das Buch ein bisschen passiert. Ich habe angefangen zu schreiben und habe schon auch immer die Augen offen gehalten, was passiert gerade, was passiert in meinem Leben, was passiert im Leben meiner Freunde. Und natürlich ist es überspitzt, aber vieles ist dann eben doch auch aus der eigenen Lebenswelt, klar.
Ich meine, es fallen ganz viele Namen auch von Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Mehrfach kommt Karl-Ove Knausgård vor, also der radikalste Autobiograf, kann man ja sagen, jüngerer Zeit mit seinen 6 Bänden, kompletter Selbstentblößung. Am Ende steht die Scheidung und man hat sich schon für die ersten 4 Bände gefragt, warum verlässt ihn seine Frau nicht. War das für Sie ein Anreiz?
Es war sicher kein Anreiz, von meinen Lieben verlassen zu werden, dieses Buch zu schreiben. Also klar, Knausgård hat gezeigt, was möglich ist. Aber nicht erst er. Also ein poetologisches Programm für den Roman habe ich relativ weit vorne, ich glaube im 2. Kapitel auch schon stehen. Das ist ein Zitat von Virginia Woolf zum Beispiel, die in Berufe für Frauen über die Aufgaben oder die Proben der Schriftstellerin schreibt. Und zwar nennt sie da zwei Herausforderungen, die mir wichtig waren. Als erstes gilt es, den Engel im Hause zu töten. Also die anständige, zurückhaltende, höfliche, gesittete Frau, die es darzustellen gilt. Und die zweite Herausforderung ist, die Wahrheit über die Erfahrung als Körper zu schreiben. Und beides hat so ein bisschen die Grenzen für mich abgesteckt, die es zu überwinden galt in diesem Roman. Einerseits eben eine Figur zu entwerfen oder auch zuzulassen, diese Anteile, die vielleicht auch meine sind, zuzulassen, dass es eben eine Frau ist, die sich absolut unweiblich oder ja, eben nicht gemäß der Konventionen des Weiblichen verhält, zu entwerfen. Die eben ja auch Abgründe hat, die trinkt, die selbstverliebt ist, die promisk lebt, die all diese Dinge tut, die man als Frau vielleicht nicht tun sollte. Und das Zweite ist eben tatsächlich, den Körper auf eine radikale Art ja bloßzustellen oder auszustellen, weil das irgendwie dann auch wieder eine Art von Selbstschutz ist, hatte ich den Eindruck. Wenn man eben selbst darüber verfügen kann, in welcher ästhetischen Form das passiert, was medial ja nicht so häufig der Fall ist.
Dieser Laberauftakt, den fand ich natürlich saukomisch, den finden wahrscheinlich alle saukomisch. Und er setzt auch den Ton für so einen bestimmten Humor in diesem Text. Also ich habe mir ein paar Sätze rausgeschrieben. Andere bringen sich um. Ich tue das nicht, auch wenn das nur die Hälfte der Wahrheit ist. Mit der anderen Hälfte warte ich drauf, dass mich ein Auto erwischt. Oder Dinge, die ich vor meinem Tod noch erlebt haben will, einmal stationär in die Psychiatrie. Ich glaube, dass ich mich dort sehr wohl fühlen würde. Das ist knochentrocken, bestimmt nicht jedermanns Sache auch. Ich habe mir bestimmt, ach ich weiß nicht, ein Dutzend solcher Stellen markiert, wo ich laut gelacht habe. Sie auch beim Schreiben?
Ja, also wie gesagt, es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, so einen selbstironischen Blick zu entwickeln. Und ja, laut gelacht. Also ich freue mich immer, wenn ich die Stellen nochmal lese und sie mir dann immer noch gefallen. Und ich freue mich natürlich, wenn jemand darüber lachen kann. Aber ja, vieles ist halt auch gar nicht so dramatisch, wenn man es mit ein bisschen Selbstironie und ein bisschen Distanz und der Fähigkeit zur Objektivierung des eigenen Lebens oder der eigenen Beobachtungen entwickelt. Und das war eigentlich immer ganz gut. Also ja.
Ja, ich meine, es ist natürlich für einen Leser eigentlich so eine schöne negative Grundhaltung, ja, so eine rotzige Grundhaltung zum Leben, die macht natürlich immer Spaß zu lesen. Also ich habe die Faxen dicke mit diesem blöden Leben, mir geht eigentlich alles auf den Keks, lass mich doch in Ruhe. Wenn sie jetzt aber sagen würde, nein, nein, ich habe wirklich gelitten, tu es noch, aller Schmerz ist echt, alle Verzweiflung, dann täte es mir jetzt leid, aber
Nee. Klar, so ein paar dieser Abgründe kenne ich auch, aber das ist es eben. Eigentlich ist das ja ein sehr, sehr selbstbewusstes Buch und auch eine Art von Selbstbehauptung, dieses Buch. Also die Figur ist sicherlich keine, die einem leid tun muss, glaube ich. Und so habe ich sie auch entworfen und deshalb, also ich fand die schon irgendwie souverän, als ich sie geschrieben habe. Und hatte irgendwie auch das Gefühl, die kommt ja trotzdem gut durch. Also falls die Frage ist, wie es mir geht es sehr gut. Ich habe auch vor, sehr alt zu werden. Und aber ich glaube, auch um die muss man sich letztlich keine Sorgen machen. Die testet halt ihre Grenzen aus.
Es stimmt ja auch einiges überhaupt nicht, was man leicht überprüfen kann. Ne? Also diese Roman-Isabelle, die schreibt dann ja im ersten Roman und das ist der, den wir lesen. Ist ja eigentlich jetzt schon der zweite. Und alle Freunde und Verwandten fragen immer besorgt, wie komme ich denn davor? Änder bloß meinen Namen. Dann ist sie auch noch Naturwissenschaftlerin, forscht über Affen, was sie definitiv nicht machen. Wie sind Sie auf die Affen gekommen?
Naja, so ein bisschen hatte ich schon mal was mit Affen zu tun.
Natürlich. Als Literaturwissenschaftler?
Naja, ich hatte ja auch Nebenjobs und ich habe zum Beispiel im Max-Planck-Institut gearbeitet in der Verhaltenspsychologie und da gab es tatsächlich Studien mit Menschenaffen. Aber ich habe nie die Affen gefilmt. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Also die Berührung.
Sie haben ihnen Tabletten gegeben?
Nein, ich hab sie erschreckt. es ging um Studien zur Reziprozität und ob die Affen nett zu mir sind, wenn ich vorher nicht nett zu ihnen war. Und ja, aber ich habe sie nicht gefilmt.
Kommen wir nochmal zurück auf dieses Wahr-Nicht-Wahr-Thema, Frau Lehner. An einer Stelle heißt es, alle Dialoge in diesem Buch sind erfunden. Alle Gedanken in diesem Buch sind erdacht. Der Sex in diesem Buch ist fantastisch. Alles ist möglich, solange es hier steht. Das ist natürlich ein wunderbar zentralpoetologischer Satz. Mhm. Also jeder Satz ist wahr, weil er ein Satz ist. Ne?
Ja, ich finde, das kann man durchaus so behaupten. Also in dem Moment, wo es in diesem Buch steht und wo es sich einfügt und wo es innerhalb dieser fiktionalen Logik Sinn ergibt und glaubwürdig ist, ist es wahr.
Ich hoffe nun auch sehr für Sie, Frau Lehn, dass unsere Kölner Kollegen vom Deutschlandfunk Ihr Buch lesen, denn Sie würden so gerne mal bei Classic Pop etc. auftreten. Zumindest die Isabel Lehn in Ihrem Roman, stimmt's?
Ja.
Und was würden Sie sich denn so für Musik aussuchen?
Ja, steht ja da drin, ne?
Na, also mal so einen Titel vielleicht.
Ja, ich würde anfangen mit David Bowie, I'm Your DJ, I Am What I Play. Und dann ist der Rest eben poetologisch. Also ja, es darf gern ein bisschen lauter sein, ein bisschen Gitarren- und Schlagzeuglastig, also eher so ein bisschen Krawall, wie die Figur ja auch macht, und dann darf aber auch gern ein bisschen Melancholie.
Warten wir mal, was passiert, und im Roman schreiben Sie auch von den Lesungen Ihrer Heldin, wo nachher Besucher auf Sie kommen und auch von Ihren Cipralex-Erfahrungen erzählen, dem Antidepressivum. Da wird einiges auf Sie zukommen, fürchte ich, Frau Lehn.
Ja, vielleicht hatte ich auch seherische Fähigkeiten, mal gucken, genau, was jetzt kommt.
Wie es ausgeht, dieses Frühlingserwachen, das verrat natürlich hier nicht an der Stelle, aber einen Satz vom Schluss, den möchte ich noch anbringen. Da schreibt die Erzählerin oder sie: Insgeheim hänge ich am Leben und das Leben hängt an mir wie eine betrunkene Freundin. Chapeau für dieses Bild, Frau Lehn, und schönen Dank für das Gespräch.
Danke auch. Tschüss.
Und Frühlingserwachen, der neue Roman von Isabel Lehn, erscheint im S. Fischer Verlag. Ab Mittwoch ist er im Handel mit 256 Seiten für 21 Euro.